In Deutschland hat ein Polizist bei einer vermeintlich wegen Schmuggelverdachts angeordneten Lastwagendurchsuchung im Jahr 2019 eine wirklich kuriose Überraschung erleben dürfen. Als er eifrig seinem Job nachging und die Kartons hinten im LKW wegstellte oder durchsuchte, wurde plötzlich hinter einigen der Kartons, da stand seine Freundin oder sie saß da. Und ja, warum war sie da? Sie wollte ihn nicht nur einfach so überraschen, um ihm seine vergessene Lunchbox oder so zu bringen. Nein, nein, die junge Frau machte ihrem Freund dann tatsächlich einen Heiratsantrag. Ja, die junge Frau hatte sich mit dem Vorgesetzten des Polizisten und irgendeinem lokalen Radiosender verbündet, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und ja, finde ich eine coole Sache, ne? Irgendwie. Ah ja, die Antwort war natürlich ja. Bock auf Liebe, der amoröse Real Talk mit und von Marc Weber. Folge 7: Heiratsschmuggler, Liebesromane und Mordgedanken am Valentinstag. Liebe Leute, damit begrüße ich euch herzlich zur 7. Folge von meinem Podcast Bock auf Liebe, der amoröse Real Talk aus dem bitterkalten Wien. Ich habe mir überlegt, ich werde versuchen, jetzt im 2-Wochen-Takt jeweils eine Folge rauszubringen. Das heißt immer am 2. und am 4. Sonntag im Monat. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich werde es mal versuchen. Die neuen Folgen kündige ich dann wie immer auf Instagram an. Mein Instagram-Kanal heißt web-mark. Und ja, ihr findet die Folgen auch wie immer auf meiner Seite www.geschichtenmitweber.at und auf allen großen Streaming-Plattformen wie Spotify und Co. Ja, heute, wenn die Folge rauskommt, ist ja Valentinstag. Und weil gerade Valentinstag ist, da frage ich mich auch irgendwie, wie viele Singles jetzt gerade alleine zu Hause sitzen und sich irgendwie ein bisschen einsam fühlen und ja, vielleicht auch einen Podcast aufnehmen, damit sie die Zeit umbekommen. Und wie viele Pärchen quasi Corona-bedingt gezwungen sind, diesen Tag jetzt wirklich miteinander zu verbringen, weil sie sonst nicht viele Möglichkeiten haben wegen Corona, das uns immer noch so schön in Schach hält. Ja, und diese Paare, die dann halt gezwungen sind, das gilt ja jetzt nicht für alle Paare, aber ich rede jetzt von den Paaren, die gezwungen sind, und weil sie sich so langsam schon ziemlich auf die Nerven gehen, trotzdem auch diesen Tag miteinander zu verbringen. Ja, Ich frage mich, was jetzt trauriger ist, Single sein oder ein Pärchen, was gezwungen ist, miteinander abzuhängen und da nicht so Bock drauf hat. Ja, ich würde sagen, bei mir trifft weder das eine noch das andere zu. Ich befinde mich da irgendwo im gesunden Mittelfeld, würde ich mal behaupten, wenn man das so nennen kann. Ja, und ja, weil wir Valentinstag sind, da fällt mir noch eine ziemlich absurde Geschichte ein zu einem Pärchen, denen die gemeinsame Zeit dann auf Dauer nicht so gut getan hat. Ein Mordermittler hat einmal, bei Markus Lanz war es, von einem Mann und einer Frau erzählt, die auch schon 30, 40 Jahre verheiratet gewesen sein müssen, also ein altes Rentner-Ehepärchen. Klingt ja soweit ganz gemütlich und auch irgendwie idyllisch. Doch ja, die Sache hatte einen Haken. Die Frau hat ihren Mann anscheinend die ganzen Jahre über herumkommandiert und immer wieder angeschrien. Und er kuschte halt. Er hielt sich zurück und befolgte die Befehle, wie es aussah. Naja, so weit, so gut. Doch eines Tages ruft der Mann bei der Polizei an und meint, sie könnten ihn abholen. Er hätte seine Frau umgebracht und würde sich selbst stellen. Jo, das ist dann schon ein bisschen harter Tobak. Und was passiert war folgendes. Der Mann hatte gerade im Keller Holz gehackt und dann ist wohl seine Frau runtergekommen und hat wieder irgendwie was zu meckern gehabt oder ihn angeschrien. Und er hat einfach die Axt genommen, die er eh schon in der Hand hatte, und hat sie einfach erschlagen. Auf die Frage der Beamten, warum er das getan hat, meinte der Mann einfach, ja, er wollte endlich seine Ruhe haben und er bereue es auch nicht. Er bereue nur, dass er es nicht viel früher getan hätte oder hat. Ich denke, es hätte wohl galantere Lösungen gegeben und ich hoffe jetzt wirklich, dass für ihn, dass er seine Ruhe im Gefängnis hat, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das Gefängnis der Ort ist, wo man wirklich seine Ruhe hat. Vielleicht wird er da auch von irgendeiner Wärterin öfters mal angeschrien. Gott sei Dank wird er da wahrscheinlich keine Axt in der Nähe haben, die er benutzen kann. Ja, so ist das Leben manchmal. Es gibt schöne, kuriose Horrorgeschichten und Liebesgeschichten. Und eine noch eine Geschichte und dann kommen wir zum eigentlichen Thema von dieser Folge oder eher Anekdote. Also von dieser brutalen, aber doch irgendwie kuriosen Geschichte komme ich jetzt zu einer, ja, ich würde sagen traurig, aber auch wirklich schönen Geschichte zugleich. Das war jetzt vor kurzem, ich glaube so um Ende Januar oder so, da ist ein in England ein Pärchen, das war schon 70 Jahre verheiratet. Sie hatten noch, glaube ich, letzten Sommer Platin-Hochzeit gefeiert und sie sind quasi zusammen an Corona gestorben. Sie haben sich sogar anscheinend bis zum Schluss ein Krankenzimmer geteilt und ich habe ein Foto gesehen, vielleicht habt ihr das auch gesehen, wo sie beide noch Händchen halten, die im Bett liegen. Wirklich ein herzzerreißendes Bild, finde ich. Ja, ich hoffe, niemand stirbt gerne, aber wenn man schon abtreten muss, doch, ja, dann wahrscheinlich schon, ja, so im hohen Alter neben seiner Frau, seinem Mann oder sonst dem, den man liebt. Ich glaube, ja, das würde ich jetzt unterschreiben, wenn ich das jetzt so klar machen könnte. Aber leider weiß ja keiner von uns, wo die Reise hingeht und wie lange sie dauert. Kurioserweise war wohl die Frau zuerst krank geworden und lag schon im Krankenhaus. Ich weiß nicht mal, ob es Corona war, aber sie lag auf jeden Fall im Krankenhaus und hatte dann irgendwann Corona. Und ihr Mann hat sie dann irgendwann besuchen dürfen und dann hat er sich wohl auch bei ihr angesteckt und im Endeffekt starb er sogar 3 Tage vor ihr. Ja, so war das. Ja, puh, um 70 Jahre mit einer Frau verheiratet zu sein, müsste ich quasi über 100 Jahre alt werden und am besten noch heute heiraten. Könnte etwas tricky werden. So, aber jetzt genug mit diesen Geschichten, die das Leben so schreibt, kommen wir mal zum eigentlichen Hauptthema dieser Folge. Das ist eine Geschichte, die ich geschrieben habe. Ja, in der ersten Folge im neuen Jahr, die war ja ein wenig special, da, für die Folge nicht gehört haben, ich habe das erste Kapitel aus meinem neuen Roman, das Sternen-Mixtape, vorgelesen. Kurz, für die nicht wissen, um was es sich dabei handelt, damit sie die Folge trotzdem anhören können, falls sie interessiert. Das Sternmixtape ist ein Liebesroman, in dem es auch um Depressionen und im Speziellen um eine Borderline-Erkrankung geht. Und es ist wirklich, würde ich mal sagen, eine wilde Achterbahn der Gefühle. Und weil die Frage schon kam, nein, ich werde das Buch definitiv nicht ganz vorlesen. Das Buch kommt wirklich nur als Hörbuch raus, wenn ein Verlag das mit professionellen Sprechern macht, weil ja, das Buch, das braucht mehr als meine amateurhafte Stimme. Und es wäre auch sehr viel Arbeit, muss ich sagen. Ich werde jetzt auch in dieser Folge nicht im Speziellen auf Depressionen oder Borderline-Erkrankungen und so weiter eingehen. Das wäre wirklich ein interessantes Thema für eine ganz eigene Folge. Falls ich wen finde, der mit mir darüber reden mag. Ja, vielleicht findet sich ja jemand über diesen Weg. Mein Vorschlag wäre, wir könnten das Gespräch auch gerne anonym machen und ich mache die Stimme danach unkenntlich. Aber ja, ich werde jetzt eher wie in der vorherigen Folge schon angekündigt, erstmal ein wenig über den Prozess sprechen, wie es ist, einen Liebesroman zu schreiben, beziehungsweise wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Beim Vorbereiten von dieser Folge, ja, ich bereite tatsächlich meine Folgen ein wenig vor, aber das meiste kommt schon eher so spontan. Da ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich wohl tatsächlich in der Tat noch nie einen Roman über Liebe gelesen habe. Also mir fällt jetzt keiner ein und da müsste ich echt lange nachdenken. Es gibt sicher Geschichten, wo dann irgendwie Liebesgeschichte integriert war, aber so einen richtigen Liebesroman? Also Liebesfilme, Serien und so weiter, ja, da habe ich einige gesehen. Aber Bücher? Glaub nicht, kann mich nicht erinnern. Aber wo ich mich noch dran erinnern kann, ist, dass ich muss irgendwann, ja, keine Ahnung, ob ich 15, 16 oder so war. Auf jeden Fall war ich um den Dreh und ich war betrunken. Ich war auf einer Party im Gespräch mit Freundinnen und hat damals schon groß verkündet oder versprochen, dass ich irgendwann mal den besten Liebesroman aller Zeiten schreiben werde. Also ob es wirklich jetzt der beste oder der beste Liebesroman ist, das kann ich nicht sagen. Und im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, das ist dann ein bisschen großkotzig. Nein, weil was ist denn auch schon der beste Liebesroman aller Zeiten? Ich glaube, das ist auch für jeden was anderes. Und Kriterien dafür festzulegen, keine Ahnung, wie man das machen würde. Aber ich hoffe, dass mit meinem Buch ein Buch gelungen ist, das den ein oder die andere schon ein bisschen emotional mit auf eine Reise nimmt. Das ist an sich das, was so mein Anliegen bei dem Buch wäre. Eine Frage, die mir auch eingefallen ist, so auch erst, glaube ich, eher ein bisschen nachdem ich das Buch geschrieben habe. Ich glaube, ich habe erstmal das Buch geschrieben und dann habe ich angefangen, über Liebesgeschichten nachzudenken. So kommt es mir auf jeden Fall gerade so vor. Ich habe mir dann gedacht, muss Liebe überhaupt immer ein Drama sein, damit man über sie schreibt? Weil ich würde sagen schon, dass mein Buch jetzt schon eher, ja, das ist jetzt keine kitschige Happy-Peppy Liebesgeschichte, sondern ist schon eher, es geht schon ein bisschen ja, auf eine Achterbahnfahrt, ein bisschen Drama. Weil, viele Liebesfilme oder Liebesgeschichten, besonders so Hollywood-Filme, da gibt es ja eigentlich immer ein Happy End. Aber davor, die Hauptgeschichte ist ja an sich ein Drama, weil irgendwie, denke ich mir, beginnen die richtigen Beziehungen ja irgendwie erst nach dem Happy End. Also das, was dann überhaupt gar nicht mehr gezeigt wird. Deswegen, ich glaube, ja, eine gute Liebesgeschichte braucht wohl viel Drama beim Kennenlernen. Und eine dann wirklich gute, reale Liebesbeziehung sollte dann für Außenstehende eher langweilig wirken, weil sie zu harmonisch ist und dafür kein Gesprächsstoff sorgt oder nicht gut ist für wirklich eine interessante Geschichte mit dramatischen Wendungen. Eine gute Liebesbeziehung ist eher schön für mal ein paar Anekdoten oder so, aber sie hat halt nicht diesen klassischen Spannungsbogen, den eine dramatische Liebesgeschichte dann doch braucht. Ich glaube, in einer guten Liebesgeschichte ist die Spannung allein den Liebenden vorbehalten und nicht für ein Publikum gedacht, so ganz pauschal gesagt. Und umgekehrt bei einer guten Liebesgeschichte, da ist die Spannung für die Außenstehenden sehr groß, natürlich auch für die Hauptcharaktere, aber da ist es selten sehr harmonisch, sonst ja wird man wahrscheinlich auch keine Geschichte darüber schreiben oder verfilmen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Sternen-Mixtape ja mein zweites Buch. Das erste Buch mit dem Titel Bock auf Liebe, ja, so wie auch jetzt dieser Podcast heißt, das habe ich 2018 veröffentlicht und an sich in auch einer sehr kurzen Zeit geschrieben. Also an sich habe ich das Buch, es hat natürlich dann länger gedauert, um es rauszubringen und so, aber es hat an sich, der Hauptschreibprozess, ja, hat 4-5 Wochen gedauert. Und auf jeden Fall war das Buch entgegen der oft gestellten Frage, ob das Buch meine Autobiografie war, das war an sich komplett erfunden. Ich glaube, das merkt man auch eh, wenn man Bock auf Liebe liest, dass das kein Mensch erlebt haben kann. Aber ja, gibt vielleicht Leute, die mir das zutrauen würden. Ja, beim Sterne-Mixtape ist das irgendwie ein bisschen anders gewesen. Allein schon der Prozess von den Gedanken, das Buch zu schreiben, bis ich es dann fertig hatte, wirklich richtig fertig. Ja, und richtig fertig wurde es wirklich erst so 2 Wochen, bevor ich es dann veröffentlicht habe. Das hat 2 Jahre gedauert, von dem Moment an eben, von wo ich die Idee hatte und mit dem Gedanken gespielt habe, bis es dann wirklich, es hat sogar mehr als 2 Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich auf Amazon erhältlich war. Und ja, ist es schwer, über die Liebe zu schreiben? Ich würde sagen, ein ganz klares Jein wäre darauf meine Antwort. Ich glaube, das lag bei diesem Liebesroman, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei diesem Liebesroman, bei mir jetzt, da lag schon irgendwie daran, dass das Buch zwar schon fiktiv ist, aber es doch auf einer wahren Begebenheit beruht und auch auf wahren Emotionen, die ich selbst mal fühlen durfte, musste, konnte, sollte, whatever. Und so musste ich halt auch dieses Mal viel tiefer in die Geschichte eintauchen beim Schreiben, ob ich jetzt wollte oder nicht. Bei Bock auf Liebe bin ich natürlich auch in die Geschichte eingetaucht, aber es war eher so, ja, es war spannend rauszufinden, wo die Geschichte hingeht. Und dann hatte ich, ja, ich hatte da, glaube ich, wenn man von Spaß reden kann, mehr Spaß dran. Beim Sternmixtape war es mir wirklich richtig wichtig, mit dem Buch ein gewisses Gefühl wiederzugeben. Etwas, was ich wirklich mal in mir gespürt habe, wie ich schon gesagt habe. Und dem Prozess wollte ich auch die nötige Zeit geben. Und deswegen hat es, glaube ich, auch länger gedauert. Unabhängig davon, dass man natürlich nicht die ganze Zeit schreiben kann, sondern man hat ja leider auch noch andere Sachen im Leben zu tun. Und ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, obwohl das jetzt ein bisschen vielleicht kurios klingt, aber das Schreiben macht an sich auch nicht immer wirklich so viel Spaß, wie das jetzt Außenstehende vielleicht denken würde. So, der schreibt keine Bücher, der hat seinen Spaß dran. Ne, klar, irgendwie, das ist schon so, aber auf der anderen Seite muss ich mich auch dazu zwingen. Oder ja, was heißt zwingen? Manchmal, da kann ich, also ob ich will oder nicht, dann muss ich es einfach machen. Da kann ich mich nicht hinsetzen und was weiß ich, ein anderes Buch lesen oder irgendwas anderes machen, weil das dann so in mir ist und ich sonst einfach nicht ruhig bin. Also innerlich werde ich dann unruhig. Auf der anderen Seite weiß ich halt auch öfters dann, wenn ich mal was weiterschreiben will, was ich machen will und habe an sich auch irgendwie den Drang, es zu machen. Und irgendwie mache ich dann aber alles andere, nur nicht weiterschreiben. Und dann habe ich rausgefunden, dass ich mich dann in gewisser Weise irgendwie selbst dazu zwingen oder eher überlisten muss. Ich denke mir dann immer, ach komm, nimmst kurz einen Laptop und schreibst nur diese paar Gedanken auf. Und und plötzlich habe ich dann 10 Seiten geschrieben. Und dagegen kann ich mich dann auch wirklich nicht wehren, weil das, was drin ist, muss einfach raus und dann passiert es. Ja, ich weiß nicht, ob man das so versteht, aber es ist ganz eigenartig. Und ich dachte mir immer, ein bisschen komisch. Und dann habe ich aber jetzt witzigerweise auf Netflix eine Kurzdoku gesehen, wo Martin Scorsese Fran Lebowitz, eine New Yorker, also sehr renommierte New Yorker Schriftstellerin, in 6 Folgen interviewt und die ist wirklich eine richtig lustige Frau. Und sie meinte einfach knallhart im Interview, dass sie noch nie einen Schriftsteller oder Schriftstellerin getroffen hat, die das Schreiben wirklich liebt und wirklich Spaß dran hat. Da musste ich wirklich lachen, weil ich dachte, okay, wenn sie das sagt, krass. Und ich will mich jetzt nicht im Geringsten mit dir vergleichen. Aber ich glaube, so würde ich es mal für mich ausdrücken. Ich liebe eher das Gefühl der Geschichte, aber nicht unbedingt diesen Prozess, dieses Gefühl in mühevoller und auch manchmal recht emotional anstrengender Weise herauszuarbeiten. Und das war auf jeden Fall beim Stern-Mixtape schon der Fall. Und ja, doch konnte ich nicht anders als die Geschichte zu Papier bringen. Und irgendwie bin ich auch stolz, dass ich es geschafft habe. Und es ist ein Liebesroman und ich habe mir auch irgendwie gedacht, ich wollte der Geschichte irgendwie so noch ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Und da habe ich, unter anderem auch deswegen ist in dem, heißt das Buch halt Sternmixtape, also das ist in Sternen drin, habe ich das Thema Weltraum als eine Art Metapher, als Sidekick zum irdischen Liebestreiben genommen. Zudem habe ich wirklich versucht, sehr viel Musik ins Buch zu packen, um dem Ganzen noch eine besondere Hülle zu geben. Also ja, man kann das Buch lesen, ohne die Musik dazu zu hören, aber ich glaube, wenn man die Musik dann doch dazu hört und man auch diese Art Musik mag, dann hat es wirklich einen Mehrwert. Vielleicht sehe ich das auch nur als Autor so, aber ja, ich habe nämlich extra sogar die Playlist angelegt und die findet man dann halt auch auf meiner Website, wenn man das Buch lesen will und alle Links und so weiter finden will, die im Buch vorkommen, wenn man da noch tiefer eintauchen will. Eine Bekannte hat dieses Buch gelesen, hat gemeint, es ist fast als würde man einen Film schauen, weil man da noch so die ganzen Soundtrack dabei hat und immer mal wieder auch Trailer von anderen Sachen. Und ja, ihr hat das auf jeden Fall getaugt. Aber es geht halt auch ohne. Ich glaube, es geht nicht in erster Linie jetzt um die Musik von anderen im Buch, sondern es geht schon um meine Geschichte. Ich habe auch erst kürzlich zu Freunden gesagt, dass ich wohl nie wieder so einen melancholischen Liebesroman schreiben will. nicht unbedingt will in dem Sinn, weil es anstrengend emotional ist, sondern ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl noch einmal so treffe. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man das einmal, ein gewisses Gefühl einmal getroffen hat, ist es gar nicht so einfach, das nochmal, besonders wenn es um Liebe geht, noch einmal zu treffen. Ja, mal schauen, ob das einfach nur so eine Floskel war, die ich so da vor mich hinaus geplappert habe, was auch mal öfters vorkommt oder ob es wirklich so ist. Definitiv habe ich in nächster Zeit nicht vor, einen emotionalen Liebesroman zu schreiben. Und ja, was war noch genau, was auch manchmal passiert? Nein, ich nutze Tinder oder sonst wie Menschen, die ich kennenlerne, natürlich nicht als Vorlage explizit für mein nächstes Buch. Das werde ich auch hin und wieder gefragt. So, ja, benutzt du Tinder nur, um Menschen kennenzulernen, um dann quasi eine Geschichte zu finden? Nein, definitiv nicht. Ganz klar nicht. Also, natürlich inspiriert mich das Leben immer und es gibt auch viele Menschen, die mich inspirieren und so weiter. Aber ich lerne definitiv nicht gerne Menschen kennen, um dann irgendwie eine Geschichte zu erleben und die aufzuschreiben. Na, das ganz sicher nicht. Wenn es passiert, dann passiert's, aber ganz ehrlich, ich bin gerade zu froh, wenn das nicht passiert, weil das ist dann für alle emotional einfacher, auf jeden Fall, wenn es so eine emotionale Geschichte wird. Und wenn ich Tinder, dann sage ich ganz ehrlich, wenn ich Tinder für irgendwas benutze, dann ist es wohl doch eher als Schleichwerbung fürs Buch. Oder sagen wir mal so, es ist ja auch ein Teil von meiner Persönlichkeit, dass ich gerne schreibe oder Bücher rausgebracht habe und das habe ich halt auch in meinem Tinder-Profil so ja nebenbei erwähnt. Und ich glaube, wo findet man nicht das beste Zielpublikum für ein Buch, was über eine Dating-App geht oder ein Buch, was ein Liebesroman ist, wenn nicht auf Tinder? Und man kann auch auf Tinder Werbung schalten, aber ich glaube, dafür muss man eine Firma sein. Also, damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Das ist halt auch wieder eine ganz eigene Sparte, das mit dem Werbung schalten. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal. Ob die Person, die mich zu dem Roman inspiriert hat, das Buch jemals lesen wird oder vielleicht sogar diese Podcast-Folge hört, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich wohl nie erfahren. Aber so das bisherige Feedback so von den Leuten an sich, da war ich schon überrascht. Ich habe schon relativ viele private Nachrichten, aber auch jetzt schon Rezensionen auf Amazon bekommen und habe mit dem Buch scheinbar ein Gefühl getroffen. Also ich habe es wohl anscheinend nicht nur selbst so gefühlt, sondern ich habe es auch noch irgendwie so aufs Papier bekommen, dass andere Leute es mitfühlen können. Und dass viele Leute sich auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie in dieser Geschichte wiederfinden. Und ich glaube, das ist auch irgendwie was Gutes. Also das ist wirklich etwas, was mich selbst auch sehr berührt, wenn ich das so höre. Also es war auch schon so, ich hatte mehrere Testleserinnen für das Buch in verschiedenen Stadien und sogar schon in der ersten Version haben einige gesagt, dass das Buch sie teilweise schon extrem emotional mitgenommen hat, weil es sie so an eigene Sachen getriggert, also eigene Geschichten getriggert hat, dass es sogar für eine Person relativ schwer war, also lange gebraucht hat, das Buch, obwohl sie es wirklich gut fand, ganz durchzulesen, weil ja immer wieder Sachen in ihr hochgekommen sind durch das Buch. Oh ja, und das hat mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg war, aber ich habe wirklich das Buch, also ich habe viel dran gearbeitet und immer wieder Feedback von anderen Leuten eingeholt im ganzen Schreibprozess. Und ja, so ist das. Also wenn jemand das Buch gelesen hat und mir persönlich Feedback geben will, schreibt mir gerne oder ja, falls ihr es besser kennt und meine Nummer habt, ruft mich an oder ja, auf Amazon Rezensionen wären echt lieb, weil ja, als unbekannter Autor ist es wirklich, wirklich schwierig und da ist jede noch so einzelne Rezension oder sonst irgendwie Empfehlung, auch wenn es nur an eine andere Person weitergeht, die Empfehlung wirklich Gold wert. Mir war es auch neben dem inhaltlichen Gefühl vom wichtig, einen Roman zu schreiben, der irgendwie eine moderne Erzählweise beinhaltet. Also ich glaube, das ist auch so grundsätzlich so, was ich mag. Also zum Beispiel auch das erste Buch, Burg auf Liebe, habe ich bewusst relativ so in einem in einem literarisch einfacheren Stil geschrieben. So, ich würde sagen, eher so, ich habe sie mal verglichen so mit einem Mainstream-Blockbuster. nur als Buch halt, weil ich einfach eine Geschichte schreiben wollte, die so viele wie möglich so Leute erreichen soll und lesen soll und die man halt auch zwischendurch mal so konsumieren kann. Das Stern-Mixtape ist natürlich da schon ein bisschen tiefgehender, weil es halt auch einfach um andere Emotionen geht. Es ist halt ein Unterschied, ob man jetzt tiefgreifende, melancholische Emotionen hervorrufen will oder Humor. Da gibt es verschiedene Ansätze, glaube ich. Und Humor funktioniert doch, glaube ich, platter meist am besten. Und Emotionen, richtige tiefe Emotionen halt nicht. Aber das ist jetzt, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da verrenne ich mich gerade in irgendwie einer Sackgasse. Wieder zurück, was mir halt wichtig war, dass ich irgendwie eine moderne Erzählweise trotzdem habe, weil das, ja, das ist einfach so, was ich mag. Und deswegen habe ich halt auch überlegt, so, wie mache ich das? Und da habe ich halt auch viele Chatverläufe einerseits so in das Buch eingebaut, wo die Hauptprotagonisten einfach miteinander chatten, weil das halt heutzutage einfach so ist, wenn man jemanden kennenlernt. Besonders in der Kennenlernphase, es passiert extrem viel über Chats, ist mir auch irgendwie so aufgefallen. Man trifft sich zwar sicher auch oft und so, aber dazwischen hat man so auch noch relativ viel Kontakt, wo halt auch das gar nicht so unwichtig ist teilweise, weil das kann Sachen positiv fördern, aber auch negativ. Das war, ja, vor den Handys war das sicher anders. Und ja, auch mit diesen Chatverläufen, und es gibt auch viele Dialoge, die halt auch manchmal gar nicht so direkt so die Geschichte in dem Sinn weiter erzählen, dass es jetzt wichtige Informationen gibt, die man wissen muss, damit man die Geschichte versteht, sondern oft sind diese Chatverläufe, Dialoge eher so gedacht, dass man so von als Außenstehende so ein bisschen so die beiden Hauptcharaktere so ein bisschen kennenlernt. Dass man ein bisschen so ihre charakterlichen Eigenarten und ja, einfach, dass man das einfach so ein bisschen in den Chatverläufen so mitbekommt. Und so wollte ich halt auch den Lesefluss neben den eher poetischeren Phasen und Gedanken flüssig halten, indem man die Charaktere einfach ihre Gedanken selbst in einer einfacheren Sprache quasi auch mal immer wieder zum Besten geben. Und ja, beim Punkto Verlag, beim Rausbringen. Also mein erstes Buch Bock auf Liebe, da habe ich überhaupt nicht versucht gehabt, einen Verlag zu finden. Da war ich halt auch ein bisschen vielleicht zu schnell mit dem Rausbringen. Das hat auch noch ein paar Kinderkrankheiten, das Buch, als ich es rausgebracht habe. Weil wenn man keinen Verlag hat, hat man auch automatisch keinen Lektor oder Lektorin. Und wenn man da beim ersten Buch vielleicht ein bisschen zu blauäugig und naiv ist, was mir vielleicht da passiert ist, da waren in der Anfangsversion schon noch leider ein bisschen zu viele Fehler drin, die echt bescheuert waren. Aber man lernt halt aus Fehlern. Aber ja, nichtsdestotrotz, also bei diesem Buch habe ich mir gedacht, ja, versuche ich doch mal einen Verlag anzuschreiben. Und Verlage anschreiben ist quasi als unbekannter Autor fast unmöglich, dass man da irgendwie unterkommt. Da hat man doch eher vielleicht eine Chance, wenn man einen Agent oder eine Agentin findet. Und ja, ich habe lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt keinen Verlag, ich habe es wieder selbst rausgebracht. Aber es gab trotzdem schon die ein oder andere interessante Rückmeldung, zum Beispiel von einem Verlag, der mir geschrieben hat, dass die Geschichte wirklich interessant ist, aber leider gerade im Moment keine Lektoren frei sind. Und es gab auch eine Agentin aus Hamburg, die wollte quasi das ganze Buch fast lesen. Das war aber eine viel frühere Version. Also ich habe quasi ein Jahr, bevor ich das Buch dann trotzdem selbst rausgebracht habe, die Version quasi zu den Verlagen geschickt. Und ja, die Endversion ist dann doch jetzt noch um einiges anders geworden. Und die meinte halt auch, dass die Geschichte grundsätzlich spannend wäre, aber das ist einfach eine nette Absage, ne? Es gab nur eine wirklich lustige, oder was heißt lustige, eine kuriose Absage. Da hat mir eine Agentin geschrieben, dass sie die Geschichte wirklich grundsätzlich spannend finde und dass die Geschichte auch wirklich so den Zeitgeist treffen würde. Aber sie hat ein großes Problem gesehen. Aus ihrer Sicht ist es so, weil ein Agent oder ein Verlag, im Endeffekt geht es ja darum, das Buch zu verkaufen. Und sie meinte, ein Roman aus männlicher Sicht würde sich leider nicht verkaufen. Das hätte keine Chance. Und ja, so ist das dann eben. Ne? Als Mann sollte man keinen Liebesroman aus männlicher Sicht schreiben, wenn man es verkaufen will anscheinend. Ja, haben wir was gelernt. Ich habe es trotzdem gemacht. Ja, und wie schon vorher gesagt, vielleicht habe ich auch den Fehler gemacht, eine zu frühe Version, wo das Ende noch anders war, es war noch überhaupt nicht korrigiert, es war einfach noch, die Geschichte war einfach noch nicht so geschliffen, wie sie jetzt am Schluss dann war. Vielleicht habe ich das dann auch ein bisschen zu früh rausgeschickt und dadurch mir vielleicht auch ein bisschen Sachen verbaut, ich weiß es nicht. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Schau mal, wie es beim nächsten Buch läuft. Ich werde auf jeden Fall weitermachen und schauen, wo es hingeht. Also, ich habe das Buch dann einfach wieder selbst rausgebracht. Da wusste ich ja schon ein bisschen, wie das geht mit dem Self-Publishing über Amazon. Da gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten. Aber ich muss sagen, wenn man das schnell und einfach und unkompliziert machen will, ist Amazon leider, oder was ist leider, es ist halt einfach eine wirklich gute Möglichkeit, auch wenn es ein wenig der Tanz mit dem Teufel ist. Aber das fängt halt damit an, dass man als unbekannter Autor quasi gezwungen ist, wenn man nicht selbst, 1000 Bücher vorher bezahlen will und die drucken will und dann irgendwie selbst verschicken will, dann muss man es fast über so einen Dienst machen. Das Gute bei Amazon ist, das habe ich mir auf jeden Fall sagen lassen, auch von einer Autorin, die davon leben kann, die hat gemeint, dass wirklich der Vorteil von Amazon gegenüber einem Verlag ist, dass man bei Amazon als Autor, Autorin, die Rechte komplett behält an der Geschichte. Anscheinend ist es bei Verlagen anders. Wenn man da einen Vertrag unterschreibt, dann gibt man schon Rechte ab und ja, keine Ahnung, natürlich auf der anderen Seite ein Verlag, also bei Verlagen ist es dann auch wieder so, hat mir auch ein Bestseller, sogar Buchautor hat mir erzählt, im Endeffekt ist es dann auch nur Glück oder Pech, weil Verlage nehmen dann halt, was weiß ich, 20 Bücher unter Vertrag und von diesen 20 muss halt eins sich richtig gut verkaufen. Und wenn man nicht dieses eine Buch geschrieben hat, was sich so mega gut verkauft, dann kümmern die sich halt auch nicht wirklich um das Buch, was man selbst geschrieben hat. Das heißt, vielleicht bekommt schon ein bisschen mehr Promotion, als wie wenn ich jetzt alles selbst machen muss, aber weil er halt mehr Know-how da ist und mehr Kontakte, aber im Endeffekt kommt dann auch nicht viel mehr dabei raus. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Das ist so, was ich von erfahrenen Leuten erzählt bekommen habe. Ich muss sagen, es ist schwer, es selbst rauszubringen auf Amazon, aber ich habe trotzdem, ein paar Bücher habe ich trotzdem schon unter die Menschen gebracht und wie gesagt auch schon einiges an Feedback bekommen, was mich wirklich freut. Und hier vielleicht noch ein kleiner Aufruf, man weiß ja nie, falls irgendjemand eine Ahnung hat, also mehr Ahnung hat über Vermarktung, besonders von Büchern oder Ideen hat oder wen kennt, bla bla bla, der vielleicht auch das Buch in stationären Buchhandel kommen kann, weil das würde ich eigentlich cool finden, wenn das Buch in ein paar so Buchhandel, auch wenn es kleine Buchhandlungen, wenn es da einfach so in der Ablage stehen würde, weil ich finde, also das Cover gefällt mir persönlich auch sehr gut und ich glaube, allein das können schon vielleicht Leute ein bisschen anziehen. Ja, vielleicht kennt da wer wen oder was weiß ich was, bitte melden oder bitte meinen Kontakt weitergeben. Ich freue mich da über jede noch so kleine Hilfe und wie gesagt, wenn es auch nur die eine Person ist, der dem besten Freund erzählt, ich habe da ein cooles Buch gelesen und sogar vielleicht das eigene Buch einfach nur weitergeben und nicht mal das Buch dem anderen vorschlägt zu kaufen. So viele wie möglich. Also mir geht es darum, dass die Leute die Geschichte lesen. Egal, wie sie dazu kommen. Solange sie auf legalen Wegen dazu kommen. Naja. Und dann geht's halt schon weiter. Ich will jetzt nicht ewig auf diesem Thema bleiben, weil ich da auch kein wirklicher Experte drin bin, aber ich habe in größeren Firmen gearbeitet, wo ich gesehen habe, wie aufwendig das ist, Marketing zu betreiben, was da für große Teams dahinter stehen, wo jeder in diesem Team quasi so einen Teilaspekt hat, wo er oder sie Experte ist, sei es Facebook-Werbung, sei es Instagram-Werbung, sei es, okay, dann TV-Werbung, Plakat-Werbung, whatever. Und Facebook und Instagram machen es einem mittlerweile, wenn man nicht zu einem bisschen größeren Influencer gehört oder bekanntere Person, ist quasi super schwer, dass man überhaupt noch sichtbar bleibt. Also man wird, also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass ich fast unsichtbar geworden bin und das war früher schon ein bisschen einfacher. Also wenn man nicht bezahlt, wenn man einfach nur normal so seine Fotos postet. Also man kommt schon an Leute, aber es ist halt, es ist schwer. Und ja, auch mit der Presse ist halt auch nicht so einfach. Ich glaube, so einerseits jetzt mit Corona gibt's halt ständig andere Themen, dass Kunst halt gerade wirklich nicht so das Thema ist, was gut unterkommt. Und dann auf der anderen Seite, ja, wenn irgend so ein unbekannter Autor, ja, da interessiert sich im Endeffekt fast keiner dafür. Bock auf Liebe hatte ich ein bisschen Resonanz in der Presse, das war ganz schön. Bei Sternmixtape hat sich bis jetzt noch nicht so ganz viel ergeben. Mal schauen, vielleicht ergibt sich ja noch die eine oder andere Sache. Und wie auch hier bin ich auch immer für Hilfe oder Tipps dankbar, falls wer wen kennt oder jemand diesen Podcast hört, der selbst irgendwie Möglichkeiten hat, in der Presse arbeitet. Gerne melden, ich bin immer wirklich froh, wenn mir jemand hilft. Und ja, vielleicht gibt's ja auch unter euch jemanden, der sich richtig gut in Marketing auskennt oder in Teilaspekten, weil das hier ein riesiges Feld ist. Und wenn es auch nur darum geht, mir vielleicht ein bisschen mehr Insights in Facebook, Instagram, Google Marketing oder so weiter zu geben, gerne melden, ich würde mich echt freuen. Ich bin jetzt da auch nicht mehr kompletter Greenhorn, aber es ist halt einfach, ich muss ehrlich sagen, das Buch vermarkten ist für mich ehrlich gesagt fast noch viel mehr. Also das ist wirklich Arbeit gegenüber dem Schreiben. Und das ist, ja, es macht mir definitiv nicht so viel Spaß. Also ich rede jetzt nicht davon, wenn ich jetzt mit jemandem über das Buch reden würde, ein Interview geben, whatever, das macht mir Spaß, damit habe ich gar kein Problem. Aber sich zum Beispiel mit dem Facebook-Werbemanager rumzuärgern und dann doch keine wirklich zufriedenstellenden Ergebnisse hinzubekommen, obwohl man Zeit investiert, und vor allem Geld, dass man dann quasi so Facebook in den Rachen schmeißt, das ist dann doch nicht so ganz mein Fall. Also ja, wie ich schon vorher gesagt, es gibt nicht umsonst Leute, die sich darin professionell spezialisiert haben. Und da ist das Geschichten und Ideen entwickeln und der kreativere Part, was den Inhalt betrifft, doch einfach mehr meine Welt. Ja. Auch wenn ich jetzt marketingtechnisch natürlich wie jeder von uns mittlerweile nicht komplett aus der Steinzeit entsprungen bin. Aber ja, weil ich denke, das ist auch vom Feedback bis jetzt so, ich denke, der Roman trifft nämlich den Zeitgeist an sich ganz gut und könnte wirklich einige Leute interessieren. Und ja, man müsste halt nur mitbekommen, dass es den Roman gibt. Das ist dann mein größtes Problem. Aber das Buch ist ja noch nicht lange raus und wer weiß, vielleicht entwickelt sich da ja noch ein bisschen was. Weil das Sternmixtape behandelt ja neben dem Hauptthema Liebe auch das Thema Depressionen. Ein Thema, das wirklich leider viel zu wenig Platz in einem wirklich offenen Diskurs findet irgendwie, finde ich. Ja, beide Themen fließen im Endeffekt ja auch im Buch irgendwie ineinander, weil das kann man ja auch dann schwer trennen. Und auf der anderen Seite, ja, weil es ja um Thema Liebe und Thema Einsamkeit geht und gerade das Thema Einsamkeit in unserer Gesellschaft, obwohl wir alle so sozial vernetzt sind und unzählige Dating-Apps haben und was weiß ich was alles, kommt mir vor, dass auch jetzt schon vor Corona die Einsamkeit viel größer ist, als viele sich vorstellen können. Hier vielleicht das Stichwort Einsamkeitspandemie. Aber das wäre vielleicht auch eher ein Thema für eine ganze Folge. Aber das kommt im Buch halt auch quasi vor. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Ende des Schreibprozesses. Ich wollte ja beim Schreiben, sagen wir mal so, also ich habe glaube ich 8 oder 9 Versionen also 8, 9 bis 10 Mal, glaube ich, das komplette Buch richtig intensiv überarbeitet. Jedes war mal wieder mit Feedback, besonders auch weiblichen Testleserinnen, weil ich glaube, dass das Buch vor allem eine weibliche Zielgruppe anspricht, obwohl es auch Männer gibt, denen das Buch wirklich gut gefällt. So gab es auch männliche Testleser. Ich wollte irgendwie sicher gehen, dass das Buch einerseits nicht total kitschig wird und auf der anderen Seite irgendwie komplett falsch rüberkommt, weil was mir wirklich wichtig ist und war oder ja ist noch immer, dass keiner das Buch liest und nachher denkt, ach ja, eine Person mit Depressionen, die wäre nicht liebenswürdig oder gar beziehungsunfähig und na, also meine Erfahrung, ich würde sagen, dass sogar eher das Gegenteil der Fall ist. Nur ist es vielleicht in der akuten Phase dann halt schwierig, mit Depressionen eine Liebesbeziehung zu führen. Aber wenn man Depressionen hat und sich darauf einlässt, mit professioneller Hilfe das anzuschauen oder an sich zu arbeiten, was wirklich schwer ist, das ist nichts, was man so nebenbei mal macht. Aber wenn man das schafft, ich sage, es lohnt sich, das zu machen, dann ist man vielleicht sogar nachher mehr in der Lage, jemand anders richtig lieben zu können, weil man erstmal gelernt hat, sich auch selbst einigermaßen zu akzeptieren und zu lieben. das klingt so banal und so floskelhaft, aber das ist gar nicht so, so trivial. Also, es gibt, ja, das ist dann wieder, da will ich wieder ein ganz neues Fass aufmachen. Aber an sich, das ist jetzt auch keine Verallgemeinung, die auf jeden oder alles zutrifft. Aber ja, weil Depressionen und psychische Krankheiten und so weiter sind halt sehr vielfältig. Aber ja, das Einzige, was ich hier nochmal mit Sicherheit sagen kann und was ich auch im Buch vorne reingeschrieben habe, falls ihr selbst wen kennt oder es euch selbst nicht gut geht, jetzt besonders in Zeiten von Corona, wo das nochmal schlimmer ist, zögert nicht, irgendeine Person, am besten natürlich eine Person im engeren Umfeld, darauf anzusprechen, dass es euch nicht gut geht oder wenn ihr merkt, dass es ihr nicht gut geht und ihr zu helfen, indem ihr hilft. Also da würde ich sagen, ist das Beste zu helfen, professionelle Hilfe zu finden, weil das ist im Endeffekt das, was, glaube ich, wirklich hilft und auch so entstigmatisiert werden sollte, weil ich glaube, in unserer Welt ist es quasi unmöglich, dass irgendjemand noch da komplett unbeschadet durchkommt, ohne sich mal professionelle Hilfe zu holen, weil jeder, der etwas anderes behauptet, ich glaube, der belügt sich oder die Person belügt sich selbst. Und es ist einfach so egal, was man sonst körperlich hat, ob man jetzt eine Grippe hat, das Bein gebrochen, was weiß ich, da sucht man sich ja auch einen Arzt und sagt nicht, ach ja, naja, das schaffe ich schon selbst mit dem Bein, ich werde mir das irgendwie selbst gipsen. Nein, da gehst du halt auch zum Arzt. Und so ist es auch nichts anderes, wenn es dir psychisch nicht gut geht oder wenn jemand psychisch irgendwie merkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Das ist im Endeffekt, ja, es ist auf keinen Fall zu verharmlosen, aber es ist eine Sache, die man auch nicht so stigmatisieren sollte. Und das ist halt wirklich wichtig und das hoffe ich, dass das mit dem Buch auch nicht passiert, weil das sollte es auf gar keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass es so ist, aber das wollte ich noch trotzdem noch mal so loswerden. Das sind so meine Gedanken nochmal gewesen. Genau, und ich habe dann das Buch im Endeffekt echt, ja, 8, 9, 10 Mal überarbeitet. Eine Freundin, eine wirklich gute Freundin von mir, ich bin ihr wirklich mega dankbar, sie hat sich wirklich dann ganz zum Abschluss nochmal echt mega Zeit genommen und wir sind tagelang alles im Detail nochmal, jede Seite durchgegangen und ich habe dann nochmal Sachen verbessert. Ich habe sogar inhaltlich noch ein paar Wendungen reingebracht, die ich jetzt super finde. Wir haben noch, ja, immer wieder Fehler entdeckt. Es ist irgendwie unmöglich, ein Buch zu schreiben und dass immer noch irgendwo ein Fehler auftaucht. Also es tut mir auch leid, wenn jetzt noch irgendwie ein Fehler drin ist oder ein paar Sachen. Ich habe mein Bestmögliches getan. Ich habe sogar eine Korrekturleserin engagiert, eine wirklich liebe Person. Nochmal Shoutout an sie. Sie hat mir das Buch zweimal Korrektur gelesen und sie hat wirklich, wirklich, glaube ich, das meiste bereinigt. Aber ja, es ist einfach, sie hat selbst gesagt, sie macht das ja auch professionell. Das ist einfach fast unmöglich. Und ja, wenn man ein Buch hat und zum Verlag geht und da arbeiten noch mehr Leute dran, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber selbst da gibt's Fehler. Und ich muss sagen, ich bin ja auch nicht unbedingt ein Grammatikgenie. Also ja, ich kann einfach normal gut schreiben, was Grammatik betrifft, würde ich sagen. Kommaregeln, ja, reden wir lieber nicht drüber. Aber auf Dauer wird man halt auch irgendwann blind für die eigenen Fehler, selbst also bei so einem langen Text, keine Ahnung, das soll jetzt keine blöde Entschuldigung oder so sein, aber es ist halt einfach so. Und es geht halt auch nicht darum, ob da jetzt noch 2, 3 Fehler drin sind, sondern es geht mir darum, ob die Geschichte einen berührt oder halt nicht. Und genau, und dann bevor ich es vergesse, weil es mir wirklich wichtig ist, nochmal ein riesiges Dankeschön an meine Grafikerin, die das Cover designt hat. Ich liebe das Cover echt so sehr. Also ich habe es gesehen und ich war verliebt. Ich mag das Cover. Es passt einfach für mich persönlich, passt einfach so gut zum Buch. Es ist, ja. Ja, weil, ja, so ganz alleine kann man ein Buch doch wirklich schwer fertigstellen, würde ich sagen. Aber irgendwann muss man dann natürlich sagen, jetzt ist es fertig. Und so war es dann auch irgendwann. Ich hätte natürlich auch noch jahrelang daran weiterschreiben können und immer wieder was Sachen verbessern, umändern, was weiß ich was. Aber mein Gefühl hat mir dann gesagt, Ende letztes Jahres, lass es los, bring es raus, es ist jetzt gut, lass es los, es muss jetzt seinen Weg gehen. Und so war das Buch dann irgendwann kurz vor Weihnachten 2020 dann fertig. Ich habe es rausgebracht. Und Das war's. Jetzt bin ich gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich dachte auch, jetzt will ich erstmal meine Ruhe haben, mir allgemein über verschiedene Sachen ein bisschen mehr Gedanken machen, wo die Reise hingeht und so. Aber, na, falsch gedacht. Naja, vor allem, naja, bevor ich jetzt zu dem falsch gedacht komme, naja, an sich habe ich mir auch mal vorgenommen, endlich mal wieder mehr Bücher zu lesen, die ich nicht selbst geschrieben habe, weil wenn man irgendwie schon zum 12., 13., 14., 15. Mal das eigene Buch liest, weil man es immer wieder durcharbeitet, dann denkt man irgendwann mal, man würde verrückt werden. Immer wieder die gleiche Geschichte durchlesen. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand schon mal gemacht hat, einfach so oft das gleiche Buch gelesen hat, was man auch noch selbst geschrieben hat. Ja, das macht auch was mit einem, sagen wir mal so. Aber irgendwie hatte ich dann auch zu diesem Drang, immer wieder durchzugehen und noch irgendwie irgendwo dran zu feilen oder da noch eine Wendung oder irgendwas besser zu beschreiben. Und ganz wichtig, kürzen. Ich hab besonders mit Hilfe von der Freundin, mit der ich das Buch nochmal richtig krass durchgegangen bin, das Buch nochmal wirklich so Kill Your Darlings. Ich habe einfach zu langatmige Gedankengänge einfach radikal rausgestrichen. Ich glaube, das hat der Geschichte nochmal richtig gut getan. Ja, genau. Wo war ich stehen geblieben? Mein Vorhaben war ja wieder mehr zu lesen, was ich tatsächlich jetzt auch mache. Ich habe mir auch eine berufliche Veränderung vorgenommen, wo ich jetzt auch viel mehr Zeit habe, mich meinen eigenen Projekten zu widmen, was auch spannend ist. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das nächste ganze Jahr wird. Mein Kopf hat dann schon wieder angefangen zu rattern und ich habe an sich schon wieder Ideen für 3 Bücher und eine relativ konkrete Idee schon für das nächste Buch. Und ich fürchte, ich muss das jetzt auch relativ schnell wieder angehen, weil es halt einfach nicht anders geht, ob ich will oder nicht. Und mein Kopf rattert schon und rattert. Aber dieses Mal ist es wirklich wieder eine richtig lustige oder soll es wieder eine lustige Geschichte werden. Und da freue ich mich auch drauf, jetzt nach 2 Jahren sehr emotionaler, tiefgründiger Geschichte mal wieder was zu schreiben, was ein bisschen verrückter wird. Aber mehr verrate ich noch nicht. Es wird dann Infos. Ich weiß nicht, wie schnell. Also ich will jetzt gar nichts festlegen. Ich würde mir wünschen, dass ich sogar bis vielleicht Mitte Sommer das Buch schon fertig hätte. Schauen wir mal. Aber was ich gemacht habe, bevor ich jetzt auf die Idee gekommen bin, wieder ein Buch zu schreiben, ich habe schon jetzt 2 Monate fast ein bisschen Zeit für mich nehmen können. Und direkt nachdem das Buch fertig war, habe ich mir auch mal wieder Zeit genommen, tatsächlich ein paar romantische Serien anzuschauen. Und da wollte ich jetzt auch noch kurz zum Abschluss der Folge noch ein paar Tipps dalassen für Leute, die Serien vielleicht noch nicht gesehen haben und die Tipps brauchen. Das sind alles Serien, die man auf Netflix findet. Die erste Serie, da ist es vielleicht jetzt, man kann sie immer noch anschauen, aber die war halt perfekt, weil ich habe die kurz vor Weihnachten geschaut. Dash and Lily heißt die. Eine wirklich tolle Idee, von der ich wünschte, sie wäre von mir gewesen. Ich will da nicht so viel verraten. Es geht um Dash und Lily, ja klar. Und die Geschichte spielt kurz vor Weihnachten und Dash, seine Freundin hat ihn verlassen und er findet halt alles scheiße und er mag Weihnachten auch nicht und er liest aber gerne. Und er geht dann in seine Lieblingsbuchhandlung und findet dann zwischen den Büchern ein Notizbuch. Und in diesem Notizbuch ist eine Aufgabe gestellt von Lily. Und er soll diese Aufgabe quasi machen und dann wird er quasi so ihr was zurückschreiben. Und so geht das dann los, dass sie sich gegenseitig Aufgaben stellen, ohne dass sie wissen, wer die andere Person ist. Und so lernen sie sich langsam kennen. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Die wäre cool, wenn ich die selbst erfunden hätte. Aber ja, schau mal, vielleicht finde ich mal eine andere coole Geschichte. Naja, ich habe ja jetzt auch ein Buch geschrieben, so ist ja nicht. Die nächste Serie, Liebe und Anarchie, die habe ich wirklich total gefeiert. Ich habe schon lange keine so erfrischende Serie mehr gesehen. Es ist auch eher eine kurze Serie, ich glaube 6 Folgen, 30 Minuten kann man sich, ist wie ein langer Film, aber mehr sage ich dazu auch nicht. Einfach anschauen, absoluter Tipp von mir. Und last but not least, ich habe mir tatsächlich auch Bridgerton angesehen. Sogar schon ohne vor dem ganzen Hype etwas zu wissen, es war halt auch schon ja relativ direkt, wo sie rausgekommen ist.
weil ich irgendwie das Setting interessant fand. Und bei mir ist halt auch immer so, ich fange mit Serien an und wenn das Gefühl und das Setting mir passt, dann schaue ich und wenn nicht, dann halt nicht. Und so war es halt, ich bin irgendwie drin geblieben, es war so bunt und eine andere Welt. Und ich fand die Serie halt auch vor allem irgendwie am Anfang lustig und amüsant, weil da auch die Ansicht von Liebe so, das ist, ja, natürlich, das spielt in einer anderen Zeit. Und damals war das sehr ernst. Wenn man das jetzt schaut, keine Ahnung, muss ich drüber lachen. Und die Serie hat mich aber dann auch irgendwie berührt. Also ich fand sie jetzt nicht so gut wie Dash and Lily und auch Liebe und Anarchie. Das muss ich sagen, ist einfach eher meins gewesen. Aber Bridgerton kann man sich wirklich definitiv auch geben. Und ja, da fällt mir eine meiner absoluten All-Time-Lieblingsserien, oder sagen wir mal eine von dieser Liste, die ganz oben gerankt ist, die heißt Californication, die ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt die meisten von euch die Serie. Und ich habe die Serie damals so ins Herz geschlossen, als ich sie gesehen habe, weil ich finde, sie zeigt wirklich viele Facetten, was Liebe betrifft. Und für mich hat selten eine Serie teilweise doch politisch nicht ganz so korrekten Humor mit Melancholie und Sehnsucht nach der ganz großen Liebe so gut zusammengebracht. Also ich glaube, da wird vieles wirklich, finde ich gut. Also mir gefällt die wirklich richtig gut. Einfach anschauen, weil ich kann da jetzt stundenlang drüber plappern, aber im Endeffekt muss man selbst für sich entscheiden, ob einem das Gefühl taugt oder nicht. Und falls auch noch jemand Tipps für mich hat, coole Liebesfilme, Serien, die man jetzt nicht unbedingt kennt, gerne melden. Ah ja, und fast vergessen, ein absoluter Geheimtipp, glaube ich, dass ein Geheimtipp ist, weil ich habe jetzt noch nicht so viele Leute mit so vielen Leuten geredet, die den Film kennen, ist der kanadische Film Für immer dein. Da geht es irgendwie um ein altes Ehepaar, sind schon lange zusammen und die Frau erkrankt an Demenz und der Mann will sie haben ein großes Grundstück, der will ein zweites Haus bauen, was quasi für demenzerkrankte Menschen kompatibler ist, wo es auch nur einen Stockwerk und so weiter gibt. Und die Gemeinde macht ihm dann aber einen Strich durch die Rechnung und will ihm die Baugenehmigung nicht erteilen und droht ihm vor das Gericht zu nehmen, falls er es doch macht, dann baut er das Haus doch. Und ja, einfach wirklich eine wunderschöne Geschichte, wo Liebe hinführen kann und was man bereit ist, für Liebe zu geben. Würde ich sagen, das ist wirklich einer der schönsten Liebesfilme, die ich gesehen habe. So, das war's jetzt wirklich für heute. Ein bisschen lang geworden heute. Ich hoffe, die Folge war interessant. Falls es jemanden vom Thema weniger getaugt hat, keine Sorge, es kommen noch viele verschiedene Themen und man kann mir auch immer gerne Vorschläge schicken und falls jemand mal dabei sein will, einfach melden. Und damit kann ich auch schon ankündigen, dass in der nächsten Folge freue ich mich sehr, wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Das wird wirklich spannend, das Thema auch, aber das verrate ich noch nicht, das wird sich lohnen. Das gibt's dann in 2 Wochen. In dem Sinne, bis bald. Tschüssi, Baba, Bussi, ciao.